Hallo und herzlich willkommen bei Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Entwicklung. Wie ihr am Intro gleich merken werdet, haben wir den Namen des Podcasts geändert. Er hieß früher Mobilfunk, heißt heute Programmierbar. Und gemeinsam mit dem Namen haben sich auch die ganzen Kontaktdaten geändert. Das heißt, ihr findet uns auf Twitter jetzt unter @programmierbar und die E-Mail-Adresse für Nachfragen, Themenvorschläge etc. lautet podcast@programmier.bar. Ansonsten hat sich am Format des Podcasts aber nicht viel geändert und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zu Mobilfunk.
So. Wow. Hey, da haben wir unser neues Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 des Mobilfunk-Podcasts. Wir widmen uns heute dem Thema Weiterbildung. Ich bin der Mario, ich bin euer Themenhelikopter und bin heute hier mit Dennis. Hi Dennis.
Hallo Mario.
Welche Cornflakes hast du heute zu Mittag gegessen?
Heute habe ich Cineminis gegessen und Schokomüsli.
Und wie viel von 5 Sternen bekommen die so?
Die Cineminis?
Ja.
3,5 von 5.
Okay, das ist ja nicht schlecht.
Ja.
Oder bist du, also ich weiß nicht, tendierst du eher zu hohen Scores oder zu niedrigen?
Eigentlich eher zu hohen, weil entweder finde ich was scheiße, dann bewerte ich es sehr schlecht.
Okay.
Oder ich finde es eigentlich ganz gut, dann finde ich, weil wenn ich was sehe, was 3 Sterne hat, denke ich, ist es schlecht. Und deswegen, wenn ich denke, es ist okay, muss ich es drüber bewerten, sonst würde ich meine eigene Bewertung irgendwie kaputt machen.
Das macht Sinn.
Ja.
Hast du mal Cinnamon Toast Crunch ausprobiert?
Lass dir
das von Sonja mal mitbringen.
Cinnamon Toast Crunch?
Soll angeblich ein Ticken besser sein, vielleicht kriegst du dann 4 Sterne.
Okay.
Mach ich. Wir werden in weiteren Folgen euch updaten über die Zimt-Konflikt-Situation. Fabi, du bist leicht erkältet. Wie viele Sterne würdest du deiner Erkältung geben?
Meine Erkältung, ja mittlerweile jetzt noch, was ist denn gut? Sind 10 Sterne eine starke Erkältung?
Ich habe die Frage gestellt, ich muss sie nicht beantworten.
Und wie viele Sterne gibt es denn überhaupt? Also, ich weiß nicht. Ich bin seit Freitag krank, da hatte sie mehr Sterne, als sie jetzt hat.
Okay.
Freitag 5, jetzt 2. Sie ist am Abflachen. Aber ich bin noch komplett bei dem Cinemini-Thema. Ich hatte mich heute Morgen gehört, dass es in New York eine Frau gibt, die macht, glaube ich, diese Pastry Chef Serie auf Netflix und die stellt so Cornflakes Milch her. Also was ja immer so ist, wenn man Cornflakes isst, am Ende, wenn man die Cornflakes fertig gegessen hat, ist die Milch am besten.
Ah.
Und die gibt sozusagen ganz viel Cornflakes in die Milch und am Ende filtert sie wieder raus.
Und dann macht die in einen riesen Kanister.
Genau, und also wie sie es genau macht, weiß ich nicht.
Sind die rein und filtert das danach wieder.
Ja, und die macht alles mögliche mit dieser Milch. Verkauft die, macht da draus aber Nachtische, irgendwelche Sahne und so weiter.
Das hört sich ziemlich umständlich an.
Ja.
Ich meine, könnte ich nicht einfach ein bisschen Zimt und Zucker in Milch reinrühren?
Also ich meine, wenn es
wenn du Cineminis
geht, aber wenn es um Cornflakes-Milch geht, ist ja schon noch was anderes.
Und die Frage ist, was macht sie danach mit den Cornflakes?
Wahrscheinlich einfach nur Maismehl reingekippt oder so.
Cornflakes macht sie dann vielleicht auch zu Plätzchen.
Ich weiß es nicht, also so viel Information habe ich darüber nicht. Ich habe nur von dieser Milch gehört.
Kannst du nochmal rausfinden, wie sie heißt, kannst du das als wichtige Information mit in die Shownotes packen.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Ja. So, nachdem Fabio und Dennis mit ihrer Diskussion über Zimt
und
Cerealien abgeschlossen haben.
Ich weiß nicht, ob ich mich noch auf den Rest des Podcasts konzentrieren
den
kann.
Sebi, der auch hier bei uns sitzt.
Hallo Mario.
Na, welche M&Ms stehen heute auf seinem Schreibtisch?
Ich war am Überlegen, ob ich mir Skittles hole, aber habe ich nicht. Ich habe mir Schokorosinen habe ich mir gestern einverleibt und Moncherie und Käsewürfel.
Und zusätzlich noch die Sachen hier aus dem Adventskalender auch? Oder hast du
klar, Kinder Bueno und okay. Die anderen.
Mhm. Ist wirklich, darf ich kurz erzählen, was du letztes Sport Jahr gemacht hast in der Weihnachtszeit?
Ich weiß, was du erzählen willst.
Was hat er letztes Jahr gemacht? Ich war noch nicht da letztes Jahr.
Er hat sich im Teegut hier nebenan, im Supermarkt, hat er sich Plätzchen-Teig gekauft aus der frischen Theke. Also Teig, dann, den du eigentlich backen sollst und hat den einfach roh gefressen.
Der war gut.
Hey, also ich hatte noch nicht so viel Erfahrung mit Vanillekipferlteig.
Ja, da gehen auch bei dir die Lampen an, ne? Wenn du Vanillekipferl hörst.
Vanillekipferl ist klasse, ja. Aber ich hab's oder so, normalerweise esse ich nicht so viel Naschsachen, aber seitdem ich jetzt seit 2 Wochen mit dem Sebi im Team bin, ist wirklich grässlich. Da ist immer der ganze Tisch voll und ich greife immer in alles rein, jetzt fange ich sogar an, es nachzukaufen. Letzte Woche gab's diese komischen Asia-Cracker, die irgendwie leicht scharf sind, wo irgendwie was auch immer drin ist. Und da lagen jetzt irgendwie 3 Packungen auf meinem Tisch und ich habe schon morgens nach dem Frühstück sofort angefangen, die ganze in diese Packung reinzugreifen. Und da habe ich eigentlich kontinuierlich gegessen und irgendwann gedacht, Kennt ihr das, wenn man so isst und dann denkt man, ist super laut beim Essen? Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, fuck, also, ich muss aufhören zu essen. Es beschwert sich gleich noch einer, weil in meinem Kopf macht die ganze Zeit kruch, kruch, kruch. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut war mit dem neuen Team.
Tja, du musst nur auch darauf achten, dass du dann auch die gleiche Workout-Routine machst wie der Sebi, weil sonst macht sich das sehr schnell bemerkbar.
Also ich mache keine, wie ist deine?
Offiziell macht Sebi nie Sport. Und das Nie-Sport ist halt fünfmal in der Woche irgendwie so ein High-Intensity-Training und ja, genau, noch ein bisschen Elektroschocks zwischendurch und dann noch kurz irgendwie 10 Ballettstunden und weil das nicht gereicht hat, nochmal morgens 5 Kilometer mit dir laufen. Seid ihr nicht immer manchmal zusammen
ja,
laufen?
Ja, wir sind länger her. Ja, okay, naja, nicht so lange, aber es ist aber der Winter und so. Wir sind schön Wetterläufer, mussten wir feststellen.
Okay.
Und ja. Mhm. Deswegen habe ich auch schon prompt 1 Kilo zugenommen seitdem. Ja, nachdem wir euch jetzt ein bisschen über unsere Snackgewohnheiten weitergebildet haben, können wir auch direkt mit dieser geschickten Überleitung zu unserem Thema. Das ist nämlich auch Weiterbildung als Entwickler und was man da eben so machen kann und was vielleicht so die besten Quellen sind, die wir hier so gerne nutzen, um eben irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben oder auch neue Sachen zu lernen, wenn man sich mit was Neuem beschäftigen muss. Ja. Wir haben eine lange Liste gemacht mit verschiedenen Dingen, die wir uns erinnern konnten, dass es sie gibt und die wir in verschiedenen Formen vielleicht auch schon mal benutzt haben. Und mich würde jetzt interessieren, welche davon ihr am besten findet oder womit ihr so vielleicht die beste Erfahrung gemacht habt. Was ist so das, wo ihr sagen würdet, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das war richtig cool, da habe ich echt was mitgenommen. Sebi.
Wir haben als Thema hier an der Wand stehen Online-Plattform und da Udacity und das kenne ich nicht. Deswegen frage ich mal so.
Ich habe also.
Aber die Frage war eigentlich, was du am besten findest.
Ach so,
von den Sachen.
Okay, ich oute mich.
Das macht es ein bisschen einfacher, weil du nichts zu einer Sache sagen musst, die du nicht kennst.
Als Oldschool outen und ich lese eigentlich ganz gern Bücher, wenn ich irgendwas Neues lernen will, konzentriert. Da bin ich meistens dann für mich alleine und kann mich da so ein bisschen, irgendwie bin ich dann mit meinem Buch und so und das funktioniert für mich relativ gut.
Aber wie machst du das mit Büchern? Also schnappst du dir eins und
Fabi ist halt ein bisschen jünger als der Rest von uns, der weiß das nicht mehr so. Man muss wirklich sagen,
meine Lesekarriere hat erst vor einem Jahr oder so begonnen. Vorher konnte ich an einer Hand abzählen, wie viele Bücher ich in meinem Leben gelesen habe. Von daher ist das, vor einem Jahr wäre das noch eine sinnvolle Frage gewesen,
und
wie das funktioniert
schon
mit den Büchern.
Karriere.
Okay. Nee, aber jetzt mal ehrlich, also weil gerade ich finde bei Coding-Büchern ist es so, ich habe jetzt auch ein paar so am Stück gelesen, ohne irgendwie dabei, also mir aus Kapiteln das Sinnvollste rauszunehmen, vielleicht irgendwie im Alltag anzuwenden und so. Also zum Beispiel letztens, als ich im Urlaub war, habe ich das Buch zu Clean Code gelesen und da fand ich so, das ist alles super, super, super sinnvoll, was da geschrieben ist und so. Und ich meine, die Grundprinzipien kennt man ja auch, aber ich hatte so das Gefühl, dass es eigentlich Schwachsinn war, das Buch im Urlaub von vorne bis hinten zu lesen, ohne dass ich zwischendurch irgendwelche Coding-Phasen habe, wo ich das irgendwie, das, was man dann gelernt hat, auch anwenden kann. Also wie ist es bei dir? Machst du
im Urlaub das zu lesen, ist natürlich Schwachsinn, gell? Also ich habe mir für den Urlaub Clean Code mitgenommen. So, hä? Okay, ja. Naja. Nee, aber das ist tatsächlich so, wenn man das Buch liest und dann, also das wäre auch so mein zweiter Hinweis gewesen für Weiterbildung, auf jeden Fall Prototypen bauen. Irgendwie die ganze Zeit neue Sachen ausprobieren. Wenn man das einmal geschrieben hat und da in die Fehler reingelaufen ist und so, das bleibt am ehesten hängen. Zumindest ist es bei mir so. Besser als wenn ich mir einfach nur ein Video angucke oder nur das Buch durchlese, ganz theoretisch. Die meisten Sachen, also gerade Clean Code war bei mir so, dass ich gesagt habe, ja, das macht alles Sinn und so, das hast du ja auch gesagt, so, das ist alles vollkommen einleuchtend. Und ja, und wo kann ich das jetzt tatsächlich anwenden? So, ja, und da muss man halt die Sachen irgendwie sich den eigenen Code mal aufmachen und gucken so.
Ich meine, da war es ja wirklich auch so, dass sie nach jedem Kapitel auch eigentlich noch so Aufgabenstellungen dann hatten, die man dann durchgehen sollte, aber da war es halt so, keine Ahnung, am Strang die Aufgaben bin ich dann nicht durchgegangen.
Warum fragt man sich dann noch, oder? Also ich frage mich dann immer so, ach, warum jetzt so?
Ja, und ich finde generell halt an diesen gegebenen Beispielen, die ja schon irgendwie immer sehr darauf getrimmt sind, dass das, was jetzt gerade erzählt wurde, da sinnvoll angewendet werden kann, da ist es ja dann auch, selbst wenn man die dann durchführt, immer relativ klar, weil du ja auch gerade gesagt hast, Prototypen bauen, das finde ich auch oft so, wenn man grundsätzlich Tutorials macht und da halt irgendwie so eine typische Applikation hat, keine Ahnung, wenn du im Reactive-Kontext bist, meistens irgendwelche Listen durchsuchen, die ich mit irgendwelcher schönen reaktiven Suche da irgendwie machen kann, das ist natürlich, oder diese Hero-App, die es da immer bei Angular gibt, das ist immer alles ganz schön und gut, diese Beispiele durchzumachen. Aber selbst bei denen, finde ich, lernst du nicht, da lernst du halt rudimentär, um halt die Basics zu bekommen, aber um das wirklich anwenden zu können, finde ich, muss man es echt immer an eigenen Prototypen oder halt an den eigenen Applikationen irgendwie anwenden. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, also sonst, zumindest ist es so, dass diese, dass zumindest Bücher, so wie ich es jetzt vom Gefühl her so ein bisschen habe, ist halt so, nicht so doll irgendwie direkt am Stück zu lesen, sondern irgendwie die Kapitel für sich und dann halt probieren, irgendwie das anzuwenden. Mhm. Ist zumindest mein Gefühl so ein bisschen bei den Büchern.
Okay. Ich habe noch nicht ein Buch in Buchform gelesen, aus jetzt also programmiert.
Gedruckter Buchform oder
gedruckter Buchform im Sinne von, aber Programmierthemen, jetzt andere Bücher. Auch wenige, aber habe ich zumindest auch schon mal gelesen. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe noch gar kein Buch gelesen dazu, aber es gab mal, als Swift rauskam, gab es doch dieses Swift-Ding von Apple selbst.
Das gibt es immer noch.
Ja, das gibt es auch immer noch. Heißt das, hat das irgendeinen Namen, Sebi?
Swift.
Okay, das Swift-Buch. Das habe ich tatsächlich auch phasenweise, stellenweise gelesen.
Mhm. Ja, wie ist
das? Das war auch gut.
Was wird darin beschrieben? Geht es grundsätzlich um Syntax einfach und so, oder?
Ja, Sprachkonstrukte, Syntax. Ja.
Aber und da hast du wirklich das Buch gelesen und dann danach gedacht, okay, ja gut, oder war das dann so ein wirklich Step-by-Step-Approach,
also nee,
kapitelweise oder während dem Coden irgendwie das Buch parallel gelesen?
Ich glaube schon, als wir irgendwann gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an, langsam uns mal Swift anzugucken, dann schon da halt verstärkt das Buch gelesen und dann aber halt auch sehr, sehr schnell angewendet. Von daher kann ich das schon verstehen. Also macht schon absolut Sinn, dass man halt versucht, möglichst viel daraus direkt anzuwenden, weil sonst ist es, glaube ich, schon sehr viel theoretisches Wissen. Aber das, vielleicht unterscheiden sich da auch die Leute. Ich war halt nie jemand, der besonders theoretisch über die ganzen Programmiersachen nachgedacht hat, sondern eher halt irgendwie versucht hat, die Dinge umzusetzen und dabei dann zu lernen.
Vielleicht kann man es auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Programmiersprachen lernen und irgendwie eine andere Technologie, weiß ich nicht, Docker oder irgendwie sowas. Weil ich glaube, bei Programmiersprachen ist es zumindest für mich sinnvoll, so einen Überblick zu bekommen über alles, was die Sprache kann und nicht nur einfach so, wie mache ich eine Schleife, sondern sowas. Also was gibt es alles? Und was gibt es alles, will ich zum Beispiel bei Git gar nicht wissen.
Ja,
oh mein Gott, ja, das erschlägt mich. Da will ich meistens einfach nur so, hier, was ist so das Wichtigste? Irgendwie einen kleinen Overview. Und da ziehe ich mir dann kurz die Sachen raus.
Aber selbst finde ich bei diesem, wenn du sagst, bei Programmiersprachen, da willst du natürlich irgendwie ins Detail gehen können und irgendwie die Bandbreite darüber wissen, ist es so, würde ich, glaube ich, zumindest ich nicht damit anfangen, wenn ich es mache. Also ich würde auch eher so sagen wie der Dennis, lass erstmal machen und mich erstmal reinwerfen und auch bei einer neuen Programmiersprache die grundlegende Syntax erstmal anschauen, dann erstmal loslegen und dann, glaube ich, würde ich einen Step später irgendwie mir das Buch zur Hand nehmen und mir den Rest dazu anlesen. Oder würdest du, wenn du mit einer neuen Programmiersprache anfängst, mit einem Buch beginnen?
Ich bin so einer, ja.
Ja?
Ja. Ich hatte mir irgendwann mal auch ein Buch über Objective-C und mit C-Programmierung, ohne dass ich überhaupt irgendwie was damit gemacht habe vorher. Ja, also das funktioniert für mich soweit.
Ja, also ich glaube auch, das ist wirklich typisch, aber krass, okay, dass du es so machst. Klingt gut, auf jeden Fall sollte ich auch mal probieren bei einer neuen Programmiersprache.
Ja, und bei Sebi jetzt auf jeden Fall, also ich fand das immer sehr beeindruckend, muss man auch dazu sagen. Ich habe ja teilweise dann immer auch an gleichen Stellen mit ihm programmiert, aber das Wissen und das Drumherum und sowas, ich glaube schon, dass das nicht schlecht ist.
Ja, auf jeden Fall,
das also, ist sehr gut. Das, ja.
Das, was ich mich gerade so gefragt habe, so dieser pragmatische, ich fange einfach mal an Ansatz, ist wahrscheinlich sehr cool, um einfach direkt so ein bisschen Meta zu machen, aber dann schleift man sich vielleicht irgendwelche Angewohnheiten an und oder kennt irgendwelche Optionen nicht, die man vielleicht eigentlich noch nutzen könnte, die man da nicht kennt. Und das so ein bisschen, wenn man sich
erstmal diesen Gedanken überlegt. Ja, ich glaube, nachhaltig der bessere Programmierer wirst du schon, wenn du dich halt im Grundsatz erstmal mit den Sachen auseinandersetzt. Mhm.
Ja, obwohl ich glaube, dafür jetzt, um langfristig der gute Programmierer zu werden, ist, glaube ich, egal, ob du zuerst das Buch liest oder später das Buch liest, langfristig gesehen. Aber zumindest ist so die Gefahr, wenn du nicht mit dem Buch anfängst, dass du halt irgendwann sagst, ach komm, ich kam ja bisher mit meinem, ich lege jetzt einfach mal los, auch relativ weit und vernachlässigt.
Ja, kann ja auch sein, dass du das Buch gar nicht liest.
Genau. Und
nur
das kann bei mir auf jeden Fall auch passieren, ja.
Ja, und nur den Weg gehst, also.
Ja. Ja.
Und dann würde ich jetzt mal einfach so pauschal sagen, aus den Erfahrungen, dass derjenige, der das Buch verstanden hat, auch insgesamt noch ein bisschen besser den Überblick hat. Aber Man kann nicht daraus schließen, dass das der bessere Programmierer ist. Das definitiv nicht. Weil dann müssten wir jetzt uns darüber unterhalten, was heißt es überhaupt, ein guter Programmierer zu sein? Ist das schnell, deine Aufgaben erledigt zu bekommen ohne Bugs?
Nein, das heißt, viele Bücher gelesen zu haben.
Möglichst komplex irgendwie die Sachen oder ja, minimalistisch. Und wir haben tausend Sachen. Ja, das können wir gerne mal eine Folge drüber machen, aber.
Ja. Und wir haben es auch gerade beschränkt auf Buch, dass man alles über eine Programmiersprache herausfinden kann. Also steht ja auch nicht nur alles in Büchern.
Und ich wollte auch nochmal wegen, also das ist zumindest der Ansatz bei Programmiersprachen und dann gibt es eben ganz, ganz viele Technologien, wo ich das nicht so machen würde. Ich habe zum Beispiel noch nie die Dokumentation von Webpack gelesen.
Ja, definitiv. Man sollte auch nur Dinge lesen, die einen wirklich interessieren. Und solange Webpack funktioniert, interessiert es mich nicht.
Ja.
Ja. Und wenn irgendwas an Webpack nicht funktioniert, dann gebe ich die Aufgabe auf jeden Fall immer gerne anderen Entwicklern ab.
Ja. Aber ich denke, so eine Sache, die er zu den Büchern gesagt hat, zieht sich wahrscheinlich auch so zu den anderen Dingen, die man so benutzen kann, um sich weiterzubilden durch. Nämlich, dass es wahrscheinlich mit sehr, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwelche Ausnahmen gibt, diese Abwechslung von sich mit der Materie auseinandersetzen, indem man irgendwas liest oder schaut oder wie auch immer besucht, mit den Sachen tatsächlich einsetzen, super wichtig ist, um da irgendwie weiterzukommen.
Ja, und
vielleicht die einzige Ausnahme sind vielleicht so Konferenzen, wo man eben auch was mitnimmt. Ich weiß nicht, wie ist das bei Entwicklerkonferenzen? Selbst sitzt man da auch und programmiert dort?
Nee, machst du nicht, aber ich glaube, das, was du interessant findest, nimmst du schon mit und solltest es dann noch versuchen anzuwenden, weil sonst ist es halt irgendwie nach einem halben Jahr auch wieder weg.
Also, ja, klar. Ja.
Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Konferenz drauf an, ne? Also zum Beispiel jetzt, also bei den meisten Konferenzen entwickle ich eigentlich wenig aus. Das sind wirklich halt Themen, wo ich danach sage, so ist irgendwie interessant und ich will das ausprobieren. Ausnahme war jetzt zum Beispiel, als ich bei der WWDC war, da war es halt wirklich so, weil du bei der Konferenz neue Sachen vorgestellt bekommst und sie sofort nach dem Vortrag irgendwie ausprobieren kannst. Das ist natürlich oftmals so, dass man sich dann irgendwie doch hinsetzt und neue Machine Learning APIs ausprobiert oder so. Und da habe ich dann schon relativ viel gecodet. Mhm. Aber ansonsten ist es ja meistens so, dass bei anderen Konferenzen du halt ja über schon bestehende Themen irgendwas lernst, halt für dich neu, aber da ist jetzt zumindest nicht der Drang da, es jetzt sofort irgendwie ausprobieren zu müssen. Zumindest bei mir. Ja.
Das heißt, die meisten Konferenzen, auf denen ihr gewesen seid, sind schon noch so klassische Frontveranstaltungen, wo meistens einfach jemand irgendwie einen Vortrag hält und man hört sich den an und lernt dann dadurch die Sachen. Es gibt ja auch irgendwie andere Formate jetzt, wo die eben deutlich interaktiver sind. So, ich weiß nicht, inwiefern die sich da schon durchgesetzt haben oder ob das überhaupt sinnvoll ist.
Ja, zumindest gibt es ja oftmals bei Konferenzen so Workshop-Formate, wo die Konferenzen Konferenz geht 2 Tage und ist davor ein Tag und danach ein Tag gibt es nochmal Workshops zu bestimmten Deep Dive-Themen. Aber da habe ich jetzt, also bei so Workshops habe ich jetzt selbst noch nicht wirklich mitgemacht. Hat jemand von euch schon Erfahrung mit so Workshops?
Wir waren mal zusammen auf der UI-Conf und im Rahmen dessen war so ein Firebase-Workshop, wo wir tatsächlich am Computer saßen und da mitgemacht haben.
Das stimmt, das war langweilig.
Aber warum? Also lag es daran, dass das Tempo einfach gar nicht
euer Tempo war? Sich vorher schon mit dem ganzen Thema beschäftigt
hat. Das lag eigentlich daran, dass man ist ja da, man hat die Leute vor Ort und das war eigentlich wie ein YouTube-Video. Das hätte man in dem Rahmen nicht gebraucht oder man hätte vielleicht irgendwie anders interaktiver davon besser profitieren können vielleicht. Also irgendwie hat sich das so ein bisschen arg konstruiert angefühlt in dem Moment.
Ja, wahrscheinlich auch, weil es ja man mit vielen Leuten halt auch zusammensitzt, die ein ganz unterschiedliches Level dann auch irgendwie haben und vielleicht auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also ich hatte jetzt so Workshops noch nicht im Rahmen von Konferenzen, aber durchaus vorher bei meiner Ausbildung, in meinem Studium, aber auch bei der Deutschen Bank, wo ich vorher gearbeitet hatte, hatten wir super viele so Tech-Workshops, wo es irgendwie um neue Technologien ging. Da war, finde ich, immer mein größtes Problem, die Geschwindigkeit der einzelnen Leute irgendwie übereinzubekommen. Da sitzt man dann teilweise da und ist irgendwie schon eine Weile lang fertig und es geht thematisch nicht wirklich weiter. Mhm. Da ist man sich, wenn man sich selbst mit Dingen beschäftigen kann, ist ja schon durchaus nochmal, kann man sein eigenes Tempo fahren. Dafür kann man halt aber den Workshop-Leitern sowas auch bestimmte Dinge einfach fragen. Also so einen interaktiven Teil, den man halt bei, ich gucke mir ein YouTube-Video an, nicht unbedingt hat, wenn man halt zu einem bestimmten Teil des Inhalts nochmal detailliertere Fragen hat.
Mhm.
Aber deswegen, ich bin eigentlich auch eher nicht so der große Workshop-Fan.
Mhm.
Habt ihr denn generell Konferenzempfehlungen? Gibt es irgendwelche, die bei euch krass herausgestochen haben?
Der Dennis hat. Zumindest aus deinen Erzählungen von der Schweiz.
Ja, das ist richtig. Aber wir haben ja lustigerweise, glaube ich, auch, wenn ich im Podcast sogar festgestellt, dass du auch auf der Ampel das mal warst.
Das kann gut sein, ja.
Also die ist auf jeden Fall schon sehr im Kopf hängen geblieben. Ist halt allerdings.
Wie hieß die nochmal? Ich habe den Namen nicht
App
gehört.
Builders. App Builders. Okay. Builders. Ja. App Builders.
App. App. Packen wir auch mal in die Shownotes.
Genau, in die Shownotes packen, genau. Ja. Ist eine iOS und Android Konferenz.
Ja.
Und hat also praktisch zwei, oder war zumindest in dem Jahr so, als ich da war, zwei parallele Tracks, wo es eben hauptsächlich um iOS und hauptsächlich um Android geht und halt so ein paar globale Themen, mobil insgesamt, welche Trends gibt es und sowas. Ist meines Erachtens nach jedes Jahr in der Schweiz in unterschiedlichen Städten, also nicht immer der gleichen. Mhm. In dem Jahr, als ich da war, war es in Lausanne.
Bei mir war es in Zürich.
Du warst in Zürich und ich glaube danach war es in Lugano. Und ja, also nicht nur die Location war sehr, sehr schön, sondern tatsächlich auch irgendwie, ich weiß nicht, es waren viele Vorträge, wo ich einfach viel mitgenommen habe und danach einiges sich daraus entwickelt hat. Mhm. Hier dieses Bodybuild war eins der Tools, wo jemand von da war, was wir danach dann hier eingesetzt haben. Ja, aber insgesamt einfach interessante Speaker, wenig so Werbezeug drumherum. Lustig, dass ich das gerade sage, weil Bodybuild war eigentlich ein Werbevortrag, aber es war ein guter Werbevortrag.
Ja, aber es ist krass, ich finde auch, dass Apple das, glaube ich, echt einiges richtig macht, weil es bei mir auch so als einer der besten Konferenzen irgendwie in meinem Kopf geblieben ist. Also ich war ja ein Jahr vor dir bei der ersten, wo sie das erste Mal gemacht haben und da war schon so krass einfach, wie qualitativ hochwertig diese Vorträge waren. Es war eigentlich so, obwohl es nur zwei Tracks waren, hatte ich oft mal auch ein Problem, dass ich gar nicht wusste, zu welchem Track ich will, weil eigentlich immer einer der beiden war mindestens super interessant irgendwie für einen. Ja. Es waren halt wirklich krass fähige Leute da einfach, die gesprochen haben. Ich habe auch super viel mitgenommen.
Ist das dann so generell die, also kann man so ein bisschen, haben wahrscheinlich auch die unterschiedlichen Dinge, die man so machen kann, erfüllen so spezifische Funktionen. Und bei Konferenzen, so von allem, was ich so mitbekommen habe, und auch wie ich das jetzt selber so für meinen Bereich kenne, so mit den agilen Sachen, finde ich, sind Konferenzen hauptsächlich so eine Inspirationsquelle. Ne? Das sind so die Sachen, wo man, also weil da kannst du nicht wirklich tief eintauchen in der Regel, aber du hast halt einfach die Möglichkeit, dich mit Sachen zu konfrontieren, die dir ansonsten vielleicht so noch nicht begegnet sind oder so mal reinzuschnuppern.
Es sind ja oft irgendwie spezifische Probleme, die Leute hatten und die sie dann mit irgendeiner Lösung irgendwie gelöst haben. Und so sehr unterscheiden sich ja oft die Bereiche nicht. Und du findest dich dann halt als Entwickler oft wieder in gleichen Situationen und denkst so, ach Mist, guck mal da, hätte ich doch mal das und das machen können und das ist eine coole Idee. Also definitiv, es sind schon, um irgendwelche Anreize eben zu geben und dass du dann, ja, dich danach dann nochmal intensiver damit beschäftigst, wenn es halt in eine Richtung geht, die du auch im Arbeitsalltag irgendwie verwenden kannst.
Mhm. Ja, und vor allem hast du auf Konferenzen auch die Möglichkeit, einfach auch andere Entwickler kennenzulernen. Also du kannst einerseits natürlich zu den Speakern gehen und Fragen stellen, die du irgendwie hast. Aber ansonsten halt auch die Möglichkeit, viele Entwickler, die ja, weil sie auf der Konferenz sind, grundsätzlich schon mal am gleichen arbeiten oder gleiche Interessen haben, da kennenzulernen. Ich bin jetzt auch ich war das letzte Mal auf der Enter.js, da habe ich auch ein paar Jungs kennengelernt, mit denen ich jetzt auch in so einem Slack-Channel bin, wo wir uns einfach immer mal so über technologische Neuerungen, die für uns interessant sein könnten, irgendwie immer mal ein bisschen austauschen und so. Und auch das finde ich einfach einen guten Faktor, dass du halt mal ein bisschen networken kannst und halt auch mal raus aus deinem Unternehmenskontext kommst oder deinem privaten Kontext, wo du halt ja auch dann, man sich ja auch durchaus mal festfährt auf bestimmte Dinge oder sich zusammen auf einen Konsens geeinigt hat, welche Technologien gut sind oder welche nicht. Ja. Mit anderen Leuten dann mal ein bisschen zu reden, die halt nicht den gleichen Diskurs vorher hatten. Auf jeden Fall auch sehr gut, um ein bisschen weiterzukommen. Mhm. Und ich habe noch eine Konferenz, auf die ich unbedingt mal will, ich war noch nicht da, ist die Nordic.js. Ich habe jetzt gerade auch nochmal die Webseite aufgemacht. Da wollte ich nämlich letztes Jahr schon hin. Das ist eine Konferenz in Stockholm, auch Webkonferenz. Und da ist es so, die haben geht nur einen Tag, die haben extrem wenige Speaker, auch nur einen einzigen Track, aber achten halt bei jedem der Speaker extrem auf die Qualität der Speaker und auch die Qualität der Vorträge. Und das Problem ist daran, weshalb ich dieses Jahr nicht da war, ist, dass die nur sehr spät die Speaker und die Themen vorstellen und eigentlich immer, wenn schon Speaker und Themen vorgestellt sind, alle Tickets weg sind. Und ich hatte ein bisschen nur vom Jahr davor angeguckt und dachte, ey, da ist einfach jeder Track super, also nicht jeder Track, es gibt ja nur einen Track, aber jeder Vortrag super interessant. Ich habe fest vor, da dieses Jahr mal hinzufahren. Und da muss ich wohl die Gefahr eingehen, erst ein Ticket zu kaufen, bevor ich weiß, um was es geht.
Dieses Jahr ist das noch?
Ja, dieses Jahr ist für mich schon, das Jahr ist ja schon rum, 2019, es war im September, also es ist nicht 2019 im September.
Ich habe mich schon gefreut.
Nee, ja. Es ist leider nicht dieses Jahr, es wäre am 6. und 7. September diesen Jahres gewesen und ja, auf jeden Fall sehr cool und fähige Leute von irgendwie. Da
können wir wieder zusammen hinfahren.
Ja, juhu.
Ja. Sei denn, unsere Hörer schnappen euch die ganzen Tickets vorher weg.
Ja. Deswegen wartet, bis wir gekauft haben. Wir sagen euch einfach, sobald es Tickets gibt.
Schaut wir fahren nicht natürlich auf die nicht wollten wir sagen, wir fahren gar nicht hin. Genau, das packen wir auch nicht in die Shownotes, damit ihr nicht.
Oder wir können mit so einem großen Podcast, Reisebus oder Reiseflieger hinfliegen, dass wir einfach alle zusammen Tickets kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, wir chartern auf jeden Fall ein privates Flugzeug dafür. Das entspricht auf jeden Fall unserer Realität.
Ja, wenn wir genug Leute zusammenbekommen, warum denn nicht?
Achso, du meinst jetzt mit den Hörern gemeinsam?
Natürlich mit den
Achso,
Hörern.
Achso, ja, klar.
Mit
ja,
Hörern. Okay. Ah, okay. Ich wieder mit euch auf die Konferenz.
Ah. Ja, oder die Nordfrankfurt ja, JS halt.
Ja. Ja. Aber ich tatsächlich, ich glaube einfach auch, ein Faktor sind auch, wenn du die Speaker beispielsweise kennst. Also das ist auch irgendwie auch was Cooles. Ich meine, man ist ja in der Szene so ein bisschen, kennt man sich ja irgendwann aus und sieht so, wer irgendwelche Sachen postet und wer hat irgendwelche coolen Open-Source-Projekte entwickelt und wer hat irgendwie, ne, keine Ahnung, wie viele Follower und wenn die dann da sind, keine Ahnung, Felix Krause war so ein Beispiel, den irgendwie alle von Fastlane, zumindest in der iOS-Welt, kannten und wenn der dann einen Vortrag hält, und es ist dann schon irgendwie was Besonderes und auch dann einfach aufgrund der Persönlichkeit nochmal was war noch anders oder hier, PS-PDF-Kit, sag schnell den Namen, Sibi.
Peter Steinberger,
mhm. Der auch auf der Apple das war. Ja.
Und also sogar, glaube ich, im ersten Jahr auch da. Der war bisher, zumindest bei beiden Jahren. Bei mir okay. War er nämlich auch da.
Ja.
Er ist auf jeden Fall mega cool. Aber ja. Bei Konferenzen passt natürlich auch, wo man sehr gut hingehen kann, auch zum Networking sind Meetups. Oder nicht? Meetups?
Ja. Stimmt.
Kennen wir da nicht eins?
Ach so. Oh Mann.
Mario hat ein bisschen
so eine Vorlage.
Ja, der Mario ist so gewohnt, feste Blöcke. Am Ende kommt die Werbung fürs Meetup.
Nee, nein, das Ding ist, du hast mich deswegen nicht, weil ich dachte jetzt, du spielst darauf an, du willst jetzt irgendwas dazu erzählen, was Nö. Du so auf Meetups zu erfahren gemacht hast. Nein, du wolltest nur darauf hinaus, dass nächsten Montag, nämlich hier am 10. Dezember, der Peter Kröner, ich hoffe, das ist der richtige Name, sonst muss ich das gleich noch nacheditieren, hier bei uns einen Vortrag zu Progressive Web Apps hält hier in Bad Nauheim bei Lotum, wo wir hier alle zusammen arbeiten und ja, bis jetzt haben schon einige Leute zugesagt. Und
haben wir überhaupt noch Platz hier? Also nach den Zahlen, die dazu gesagt haben, wird es langsam ein bisschen eng bei uns, oder?
Am Ende könnt ihr nicht mehr kommen. Also definitiv nicht viel. Also wenn ihr kommen wollt, dann sagt bitte auf jeden Fall auf meetup.com oder Facebook, da haben wir jeweils eine Veranstaltung eingetragen, sagt bitte auf jeden Fall Bescheid und steht nicht unangemeldet vor der Tür, weil sonst gibt's nichts mehr zu essen. Also nicht genug.
Wenn ich komme, sowieso nicht.
Na, an also, der Stelle können wir vielleicht noch irgendwie ganz speziell eingehen auf hier eine Bewertung, die wir bei iTunes bekommen haben, oder?
Ah ja, genau, stimmt.
Eine persönliche Einladung an MUUV, MUV.
Genau, MUV.
MUV kommt nämlich aus Bad Nauheim und hat unseren Podcast gehört.
Genau.
Von daher, du bist ja nicht weit weg. Komm am Montag doch einfach vorbei. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns mal
dich vorstellst. Hat er sich explizit auf PWAs berufen in der Bewertung oder war das eine andere?
Auf was berufen?
Auf Progressive Web Apps. Egal.
Nee.
Gut.
Nein, das war eine andere, ja.
Das war eine andere.
Ja. Ach genau, das war Henrik, da hatte ich ja letzte Woche schon. Ja, egal. Auf jeden Fall.
Mann, du kennst ja alle bei Namen.
Genau, was
zieh doch mal alle auf mit Namen, alle hören.
Oh Gott, warte. Nein, tue ich nicht. Aber es sind noch nicht so viele. Ihr dürft gerne ein paar mehr schreiben, damit ich mir nicht alle Namen merken kann.
Mario.
Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Achso, genau.
Und was aber auch ganz cool ist, dass der Peter eben auch mit uns einen Podcast aufnehmen wird, eben auch zu dem Thema. Und den werden wir auch außer der Reihe dann veröffentlichen. Das heißt, ihr bekommt eine extra Bonusfolge mit einem.
Also Henrik, die nächste Folge, Progressive Web Apps.
Genau.
Kannst du hören, da kommt dein Thema.
Henrik Unterstrich, glaube ich, ne?
Unterstrich Henrik?
Unterstrich Henrik heißt er.
Ah, der Unterstrich Henrik.
Der Unterstrich Henrik. Ja.
Okay, alles klar. Gut,
ich bin vorhin hängen geblieben irgendwie bei meiner Frage mit Udacity. Kann ich da darauf zurückkommen?
Ja, hau raus.
Das ist insofern ganz gut, weil ich die kleine Überleitung dazu zu den Online-Plattformen jetzt sowieso auch machen wollte, weil das ist nämlich so eine Sache, wo ich tatsächlich ziemlich coole Erfahrungen mitgemacht habe. Ist jetzt nicht Udacity selbst, sondern Udemy habe ich benutzt. Da hatte der liebe Martin mir seinen Account geliehen sozusagen, genau. Ich habe da einen Kurs zu Unity-Entwicklung gemacht, weil ich bin ja kein Entwickler.
Dumm.
Ja, ich weiß. Genau. Da müssen wir auch irgendwann nochmal ein Thema zu machen, wo wir jemanden einladen, der da richtig gut drin ist.
Mit Unity?
Ja.
Gibt's da welche?
Gibt's falls ihr so jemand seid, dann dürft ihr euch gerne melden, um hier ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben.
Nein, das ist ganz toll.
Bei unseren Unity-Hassern hier.
Wir lieben Unity.
Wir lieben's. Ja. Wenn wir es könnten, würden wir es einsetzen.
Ihr habt euch die 2013-Version angeschaut. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz aktuell. Egal, auf jeden Fall habe ich diesen Kurs halt gemacht und ich muss sagen, das fand ich echt, der war ziemlich cool gemacht. Also der hat mich echt gut abgeholt. Also als jemand, der einfach gar keine Entwicklungserfahrung hatte, bin ich da echt ganz gut rangeführt worden. Eben auch immer mit kleinen Hausaufgaben irgendwie zwischen den Themenblöcken und so weiter, sodass man eben auch diese Balance aus, ich höre mir was an und versuche das zu verstehen und versuche anzuwenden.
Wie lang war der Kurs, den du gemacht hast?
Der war ganz schön lange. Das waren, glaube ich, alleine die Videos waren insgesamt 120 Stunden oder so. Irgendwann hat mich die Motivation verlassen.
Aber wie war es aufgebaut? Hast du immer so eine Einheit Video geguckt und danach hattest du eine Aufgabe, die du auch dann irgendwie im Browser irgendwie machen konntest? Oder du hast die
Sachen dann quasi selber entwickelt, ne? Es ging halt um Unity, dann hast du eben entsprechend selber das Unity-Projekt gehabt. Die haben die Sachen auch alle zur Verfügung gestellt.
Das heißt, du hast einfach selbst entschieden, wenn du fertig warst und hast dann gesagt, so, nächstes Video jetzt.
Genau, und ich meine, dadurch konntest du natürlich theoretisch auch schummeln, aber dann hast du nicht so viel davon. Und das war auch ganz cool, weil du halt einfach so nach unterschiedlicher Komplexität dann eben Spielprojekt gebaut hast. Irgendwie als erstes so ein Breakout-Klon, dann sowas Space Invaders-mäßiges und so. So hast du eben auch Stück für Stück dann tatsächlich irgendwie Ergebnisse gesehen. Und das letzte Projekt ist tatsächlich dann ein relativ aufwendiges, Open-World-mäßiges Rollenspiel, was du dann damit umsetzt und so. Also es geht irgendwie relativ weit und widmet sich halt auch so lauter anderen Themen. Aber gut.
Also Simi, um deine Frage zu beantworten, nein. Genau. Du darfst nicht fragen, was Udacity ist.
Doch, vielleicht weiß
der Dennis eigentlich jetzt fragen, was das gekostet hat bei diesem Udemy.
Ja. Also da ist es tatsächlich so, dass die relativ regelmäßig so Sonderangebote haben, wo du irgendwie, glaube ich, fast alle Kurse für 9,99 bekommst, was dann, glaube ich, echt ein ganz guter Deal ist dafür. Ich glaube, der Originalpreis dafür ist tatsächlich bei, ich weiß nicht mehr genau, 150 oder so, also kostet durchaus einiges an Geld, aber diese Sonderangebote kommen tatsächlich relativ regelmäßig rein. Also kann ich empfehlen, falls euch dafür interessiert, auf jeden Fall dafür die Augen offen zu halten. Und die haben eben auch zu allen möglichen anderen Themen natürlich Sachen, jetzt nicht nur zu Unity. Du hattest vorhin die iTunes University genannt, Sebi?
Ja, das war, also ich habe da mal Videos geguckt von einmal der Uni Osnabrück, da ging es um Algorithmen. Die fand ich super. Auch der Prof hat das lustig rübergebracht, war unterhaltsam. Und natürlich die iOS Stanford-Kurse.
Ja, generell, also ich war
iTunes. Habt ihr die alle gesehen?
Mit dem Paul.
Ja. Also ja. Die Stanford-Kurse sind, glaube ich, für iOS-Entwickler so Standard zu sehen, oder? Aber obwohl ich relativ schnell dann auch ausgestiegen bin da so. Also habt ihr den zu Ende gemacht, den Kurs?
Ja.
Ja?
Nee, natürlich ich dann irgendwann nicht.
Okay.
Nee, ich finde auch, also ich habe den auch gerade nochmal, als dann halt den Wechsel zu Swift gab, habe ich mir auch sogar nochmal dann angeschaut. Ich finde den grundsätzlich extrem gut. Also ich meine, iTunes University ja generell, also für die, die es nicht kennen, also einfach Uni-Vorlesungen, die einfach mitgefilmt werden mit halt dem Unterrichtsmaterial, kann man sich da anschauen, runterladen. Und auf jeden Fall der Stanford-Kurs, das ist aber auch der einzige, den ich bisher gemacht habe auf iTunes University, aber der ist sehr gut. Ein bisschen Standard, den man kennt, ne? Aber vielleicht passt dazu Udacity, weil das kam ja schon mal ein paar Mal die Frage auf und ich glaube, Udacity ist noch...
Was ist das denn?
Genau, ist so ein kleiner Unterschied zu halt Udemy, spricht man das so aus, oder halt anderen Plattformen. Ich hatte auch nochmal, was ich gemacht habe, war noch Pluralsight, das ist so ähnlich wie Udemy, also dass ich einfach Kurse habe zu einem Thema, gibt es ein paar Videos zu und ist ein bisschen, man kann selbst entscheiden, wann man es geschafft hat oder wann auch eben nicht. Und Udacity ist eigentlich eine Online-Universität, also aber keine wirkliche so, es gibt einen Bachelor und du hast irgendwie wie so eine Fernuniversität, sondern das sind wirklich abgespeckte Themengebiete, also beispielsweise, die haben da so Kurse wie Frontend-Developer, ich will Blockchain-Developer werden, ich will irgendwie in Artificial Intelligence-Richtung gehen und du kannst da so genannte Nano-Degrees machen. Mhm. Also da schreibst du dich auch ein, aber das ist nicht, also ich weiß gar nicht, ich kenne nur die Kurse, die immer zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen. Also jetzt beispielsweise Blockchain-Developer beginnt jetzt, glaube ich, wieder in 2 Wochen. Es geht über ein halbes Jahr, du hast irgendwie pro Woche x Stunden fest, die du halt machen musst in Form von Videos, irgendwelchen Dingen, die du lesen musst und hast da aber auch Arbeiten, die du hast, die du abgeben musst. Das sind immer irgendwelche Coding Challenges, die du dann einreichst, die du dann über Skype oder so mit einem Lehrer von denen besprichst, der die mit dir nachbespricht, die werden korrigiert, okay. Und du hast am Ende halt, wenn du bestehst oder nicht, kriegst du halt deinen Udacity Nano Degree.
Und sind das echte Prüfungen? Also haben die auch tatsächlich ein gewisses Niveau, weil es gibt ja auch manchmal das gerade so bezahlte Sachen, dass die Prüfungen mehr so pro forma sind, oder hat das tatsächlich was zu sagen, wenn du das irgendwie diesen
Degree dann gemacht welches hast? Welches Nano-Degree hast du?
Ich habe keins der Nano-Degrees, also ich hab da...
Ist durch die Prüfung gefallen.
Genau, ich bin durch die Prüfung gefallen. Ich habe schon es nicht geschafft, mich anzumelden, das war schon... Nee, also ich hatte ein paar Kollegen, die haben, das war so von Google gesponserter Kurs, da hast du irgendwie, wenn du eine bestimmte Challenge bei Google vorher eingereicht hast, haben die halt dir so einen dieser Kurse gesponsert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da ging es generell um Android Development und so, und die haben mir nur auf jeden Fall sehr, sehr Gutes davon erzählt. So, und die meinten wirklich, dass es relativ schwierig sei, dadurch zu kommen. Also es hat sich es hat sich nicht angefühlt wie irgendetwas, was du einfach so hinterhergeworfen bekommst. Und ich hatte mal ein paar Dokumentation habe ich auch mal drüber gesehen, das ist halt auch ein Unternehmen aus dem Valley mal wieder, und das wirkt schon alles sehr, sehr professionell, aber ich habe jetzt noch keine Erfahrung damit, aber es wird durchaus, also ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, aber es ist halt schon ein extremer Zeitaufwand, also der Kollege, der das damals gemacht hat, der hat gemeint, der hat da wirklich schon pro Woche, gerade auch mal am Wochenende teilweise, da auch ab und zu mal ein ganzes Wochenende damit irgendwie verbracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da unterschiedliche Schwierigkeitsstufen gibt, aber es ist wohl schon extrem gut so.
Mhm.
Also von daher interessant, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber es ist halt, glaube ich, nichts, was man einfach mal so nebenbei macht, weil wenn man sich da wirklich anmeldet, dann hat man, glaube ich, auch nur halt bedingt seinen eigenen Zeitplan. Man muss sich halt, wenn man dieses Nano-Degree haben möchte, halt auch an den Zeitplan von denen halten.
Ja, aber es ist natürlich echt cool, wenn du tatsächlich auch die Interaktion dann hast mit einem Lehrer tatsächlich. Also jetzt bei diesem Udemy-Kurs war es so, da hast du dann irgendwie Zugriff auf ein Forum gehabt, wo halt auch nur die Leute drin sind, die den gleichen Kurs machen, also so eine gewisse Interaktion. Und da waren halt auch die Leute, die den Kurs gemacht haben, waren da auch wirklich aktiv und haben Fragen beantwortet. Aber es ist halt trotzdem, glaube ich, nochmal was anderes.
Und ich glaube, halt die Themengebiete sind so ein bisschen anders. Also ich gerade so Udemy und Pluralsight und sowas, die sind halt eher, ich möchte eine Technologie lernen, also keine Ahnung, ich will jetzt MongoDB, ich will jetzt Unity lernen. Ja. Und Udacity ist halt wirklich eher eine Ebene oben drüber. Ich möchte Frontend-Developer werden, ich möchte Blockchain-Developer werden und so. Oder halt, wie gesagt, Artificial Intelligence, und ist eher ein breiteres Spektrum dann.
Das klingt auf jeden Fall nach einem coolen Konzept, ja.
Ja. Wir haben noch Big Nerd Ranch aufgeschrieben. Wer hatte das aufgeschrieben? Kann dazu noch mehr was erzählen?
Also aufgeschrieben habe alles ich, aber ich weiß nicht, wer es gesagt hat.
Was hat jemand gesagt? Ich?
Mario.
Ansonsten, wenn keine
Mario, Situation. Was ist das denn?
Sebi und Fabi werfen sich stechende Blicke zu und versuchen sich gegenseitig anzustarren.
Also ich habe die Seite offen, weil ich habe schon...
Das ist halt eine hauptsächlich... Nee, da kann man gar nicht sagen, hauptsächlich, gell, aber Native Mobile schon hauptsächlich, würde ich sagen. Und da sind viele Tutorials, die er so unter seinem Namen irgendwie
schreibt. Und der Happy Nerd Ranch.
Big Nerd Ranch ist auch sein Geburtsname, ja?
Nee, warte mal, der...
Den zweiten, Mittel nehmen,
oder? Wie heißt der Typ nochmal mit dem Cowboy-Hut?
Fabi, ich glaube, du bist auf einer falschen Webseite. Du buchst gleich irgendein Zimmer.
Big Nerd Ranch heißt es doch, oder nicht?
Ah ja, okay.
Von wie heißt es denn?
Nee, ist alles gut. Ich habe gerade was von Hotel
gelesen. Billy Ranch, also nicht Range mit GE, sondern CH. Ranch. Also wo der Cowboy ist auf seinen Pferden und
genau, mit
so einem Lassos, Cowboy, mit so einem Cowboy. Büffel fängt. Ja. Das ist so ein Cowboy, das Logo ist ein Cowboy-Hut mit wirklich so einem Lasso oben drauf.
Ganz genau. Also soweit ich weiß, ist das auch irgendwie eine Firma, vielleicht in Texas, und die
Ich glaube, wir verrennen uns, oder?
Aber was ist das Besondere daran? Also warum sind die cool?
Die haben tatsächlich, also die suchen auch Entwickler, die für Kunden irgendwelche Sachen erstellen. Ein großes Standbein von denen, so habe ich zumindest verstanden, ist das wahrscheinlich eben dieser ganze Tutorial- und Schulungskram. Okay. Die bieten auch Kurse vor Ort an, also dass sie sich irgendwie, weiß ich nicht, ein Wochenende, eine Woche, keine Ahnung, die nennen die dann irgendwie, und dann werden werden halt irgendwelche Klassen gebildet, und die werden dann einen bestimmten Zeitraum lang geschult, und danach machen sie ein glückliches Foto und sagen, hey, das hat mir total viel gebracht.
Okay, das ist doch cool.
Und
Direkt im Anschluss daran, habt ihr so On-Site-Trainings irgendwie schon mal gemacht? Also, dass man irgendwie explizit irgendwo hinfährt, um irgendwas zu lernen, so? Sebi nickt.
Ja, ich habe aber vergessen, wie das hieß. Das war bei, war vor langer Zeit, wo wir in Frankfurt so eine MySQL-Datenbank Performance-Workshop hatten. Und
war das cool? Also das irgendwie hast du wohl, das hat einen Mehrwert gebracht, dass man das irgendwie, dass die extra einen dahin geholt haben dann?
Kann ich, da zu dem Zeitpunkt hatte ich damit noch relativ wenig Berührungspunkte, deswegen war das alles neu und das fand ich total überfordernd für mich.
Okay.
Aber ich, ja.
Okay, keine Ahnung. Nächstes Thema.
Ja, aber also ich hatte, wie gesagt, auch schon mal hatte ich ja vorher bei Konferenzen und Workshops so ein bisschen reingepackt und dabei wirklich fand ich das Problem, dass man oftmals halt komplett unterschiedliches Tempo hat. So. Ja. Also ich hatte da jetzt so, damals noch hatte ich nochmal einen Workshop in meiner Ausbildungszeit zu SAP, was stinkelangweilig war, aber auch da war das grundsätzlich gleiche Problem. Mhm. Ich habe damals noch nicht mehr verstanden, worum es genau ging. Ich habe nur irgendwelche Knöpfe gedrückt und irgendwas programmiert in ABAP und aber selbst da war es sehr, sehr langweilig, weil man unterschiedliche Geschwindigkeiten hatte. Mein letzter Workshop war zu React und das war echt wirklich ganz cool, aber auch da halt hat man auch wieder gemerkt, wir waren nur, glaube ich, 7 Leute im Kurs und selbst da war es so, einige hätten es gern 50% schneller gehabt, andere 50% langsamer und manche hätten lieber einen Tee getrunken, glaube ich, als irgendwie da teilzuhaben, haben trotzdem mitgemacht. Ich weiß es nicht.
Aber von so On-Site-Sachen fällt mir gerade ein, während des Studiums hatten wir ganz, ganz viel eben, das war Hands-on-Unterricht, also dass wir alle am Computer gesessen haben, vorne war der Dozent, der hat was gemacht, wir konnten das nachmachen oder auch nicht. Und das war eigentlich ganz cool, wenn tatsächlich, wie Fabi schon sagt, wenn die Geschwindigkeit vom Dozenten ungefähr der eigenen Lerngeschwindigkeit entsprochen hat. Mhm. Also weil sonst hatten wir welche dabei, die haben sich dann gelangweilt oder sind irgendwie ausgestiegen, weil sie gesagt haben, naja, ich habe das von letzter Stunde noch nicht verstanden, warum soll ich jetzt mitmachen, so ungefähr.
Mhm. Okay. Also was ich zum Beispiel immer ganz interessant finde, eigentlich, wenn wir es für uns als Firma, wo wir, also zumindest für uns als Entwickler, wo wir alle so ein grundsätzlich ähnliches Level haben an Geschwindigkeit und so, wenn man hier eigentlich mal, wenn wir mal so On-Site-Trainings einfach machen würden zu bestimmten Themen, also einfach sowas bei uns in-house mal zu Lotum holen und mal uns einen Trainer holen, weil dann kann ich mir vorstellen, dass das System echt gut funktioniert, weil man ist halt eingeschlossen im Raum, beschäftigt sich wirklich mal ein ganzes Stück an Zeit auch mit einem Thema, was ja sonst auch mal ein bisschen schwierig ist und hat Leute, die irgendwie ein ähnliches Tempo haben, weil ich glaube, dann kann das Konzept echt gut funktionieren.
Ja. Eingeschlossen ist eine sehr gute Wortwahl, also wirklich buchstäblich. Der Schlüssel kommt dann auch so lange weg, bis ihr es alle gelernt habt.
Nee, wir haben den Schlüssel drin und haben so lange zugeschlossen, dass die Chefs nicht reinkommen können und uns vorher wieder zum Arbeiten zwingen können.
Ja.
Ich wollte noch kurz zum, weil Online-Plattform Weiterbildung, ich mag, also ein bisschen die Frage, ob ihr das auch so seht, aber
ich sehe es so.
Ich habe ja wahnsinnig viel an Wissen
ich bin mir noch nicht sicher.
Und an Lernen ist ja tatsächlich, indem man es googelt. Und das ist zumindest damals in der Zeit, also mit iOS so gewesen, dass iOS halt einfach eine geniale Community hatte, was auch der Riesenunterschied war zu den Zeiten, wo ich mal Android phasenweise programmiert habe, wo du einfach jede Frage irgendwie eingeben kannst, zu jedem Thema, und du hast vernünftige, gute, qualifizierte Antworten bekommen, in der Regel auf Stack Overflow, und wo man schon extrem viel gelernt hat.
Aber es ist halt immer so ein eher Feuerwehr, ich habe jetzt gerade eine aktuelle zu meinem Thema passende Frage und suche dann danach. Ne? Also es ist ja nicht so mit, ich bilde mich jetzt mal umfassend irgendwie weiter zu irgendwie in einem Themengebiet, wo jetzt nicht vielleicht jeder Fakt direkt auf mein aktuelles Problem, das ich vielleicht bei der Arbeit oder wie auch immer habe, einzahlt.
Aber über die Zeit ist es wahrscheinlich trotzdem, also ich meine, also das war das, was ich eben so ein bisschen gemeint habe. Ich glaube, jede von diesen Sachen erfüllt so ein bisschen hat so ein bisschen einen eigenen Funktions- und Anwendungsbereich und das ist halt natürlich sehr, sehr spezifisch dann. Aber natürlich eine super wichtige Ressource. Also ich glaube, ich weiß nicht. Meint ihr, Entwickler wären in der Lage, Projekte abzuschließen, wenn man ihnen den Zugang zu Suchmaschinen verwehren würde?
Der Sebi schon, der hat ja vorher die Bücher gelesen. Also, ich google entweder oder drehe mich um und frage den Sebi. Aber so der gemeine Entwickler nicht.
Ja, okay.
Ja. Oder Sebi?
Aber ich meine, ich kann ja anfangen und immer gegen die Wand rennen und das dann genau das Problem, gegen das ich gelaufen bin, googeln. Klar, das funktioniert. Aber wenn ich halt einen größeren Überblick über das Thema gewinnen möchte, dann muss ich mich halt über alles informieren, weil vielleicht ist ja die Herangehensweise, gegen das ich gerade gerannt bin, eigentlich gar nicht das Hindernis, was es eigentlich zu bekämpfen gibt.
Bin ich Product Owner geworden.
Alles richtig gemacht. Ich meine ja nur, also es gibt halt, beides funktioniert wahrscheinlich.
Das stimmt.
Aber ich meine, das würde ich halt auch sagen, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich glaube auch trotzdem, wenn man sich vorher umfassend informiert, bleibt es nicht aus, bei bestimmten Fragen Dr. Google zu fragen. Von daher, ja, ist es wie immer ein Mix aus allem.
Ja. Ja, genau. Du hattest vorhin noch gesagt, Fabi, dass du tatsächlich aus den Game Jams und Hackathons,
ja, wo
du
mitgemacht hast. Thema.
Genau, dass du da ziemlich viel mitgenommen hast.
Ja, also grundsätzlich, das wäre zumindest auch ein Tipp von mir. Ich habe, na gut, fast am meisten ist übertrieben, aber zumindest in komprimierter Zeit immer extrem viel auf Hackathons oder jetzt auch bei uns beim Game Jam irgendwie gelernt. Lag vielleicht auch daran, dass ich meistens bei den Themen mir neue Technologien ausgesucht habe, mit denen ich vorher noch nicht so viel zu tun hatte. Also zum Beispiel habe ich eigentlich so richtig iOS-Entwicklung oder sagen wir zumindest in Swift auf einem Hackathon angefangen. Ich habe einfach nur vorher mit einem Kollegen gesagt, okay, wir wussten, in 2 Monaten sind wir auf einem Hackathon. Wir wussten, es wird eine iOS-App. Wir wussten, wir haben beiden noch nichts mit Swift gemacht. Und haben einfach nur gesagt, okay, wir in den 2 Tagen machen wir das Ganze in Swift. Dann hat sich natürlich jeder vorher so ein bisschen vorbereitet und halt das notwendige Wissen. Das Buch gelesen. Ja. Die Bücher gelesen, ja.
Stanford-Kurse angeschaut.
Ja, Stanford-Kurse angeschaut. Wirklich einen Stanford, den habe ich wirklich davor angeschaut, den okay. Swift-Kurs dann. Und dann aber einfach 3 Tage lang uns eingeschlossen und halt gesagt, so, wir hacken das jetzt einfach mal in Swift so ein bisschen runter. Und dadurch hast du extrem viel gelernt, weil du halt jetzt manchmal vielleicht auch 3 Grade sein lässt, weil du halt irgendwie in einer bestimmten Zeit ein Ziel erreichen willst, ja, und halt relativ schnell da Dinge lernst. Beim letzten Game Jam war es dann Phaser, was wir eingesetzt haben, und ich fand schon, dass in der Zeit, weil man halt einfach erstens was erreichen will, ein Prototyp halt irgendwie an seine Grenzen innerhalb der Zeit bringen möchte und das halt mit einer neuen Technologie machen will, ich extrem viel dabei gelernt habe. Also ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber zumindestens die Erfahrungen, die ich jetzt hatte damit 3-4 Mal, waren immer schon, dann habe ich das Gefühl gehabt, danach einen großen Schritt weitergekommen zu sein. Der Sebi sieht das anders.
Ich habe eine positive Erfahrung. Ich glaube, einmal unser Go-Backend, was wir mal entwickelt haben, hatte den Ursprung in einem Hackathon. Und das durfte ich an der Stelle entwickeln. Und dann habe ich mich halt da mit der Technologie auseinandergesetzt. Das fand ich cool. Ja, die anderen Beispiele von Game Jams und so sind, also gerade jetzt so als Entwickler, und dann muss es irgendwie schnell fertig werden und es soll irgendwie cool aussehen und so weiter. Dann ist zumindest bei mir immer so, dass ich dann eben auf altbewährte Technologien zurückfalle, um die Geschwindigkeit bieten zu können, die eben dieses kleine Zeitfenster von so einem Game Jam. Jo, naja.
Aber würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen, beim nächsten würdest du weiter auf altbewährte Technologien gehen, wenn du es auch mit einer neuen Technologie umsetzen könntest und ein bisschen langsamer wärst? Einfach um was auszuprobieren? Also auch technologisch? Weil ich finde halt so Game Jams und Hackathons, natürlich will ich irgendwie das geilste Produkt in der Zeit machen, so, aber es ist auch irgendwie Zeit, weil ich meine, bei diesen Game Jams und Hackathons, wie oft macht man das Produkt danach wirklich, wie oft wird das wirklich umgesetzt? Also das ist ja ein kleiner Prozentteil, wo wirklich das Projekt, was man da jetzt gemacht hat, umgesetzt wird. Und da finde ich, ob ich dann am Ende 30% weiter bin mit meinem Produkt oder eben auch nicht, würde ich, glaube ich, eher eine neue Technologie auch dabei noch probieren oder noch Möglichkeit auszuprobieren.
Ich glaube, vielleicht hast du auch einfach die falschen Sachen hier dann ausgesucht.
Du bist selbst dann schuld.
Das ist auf jeden Fall alles mein Problem. Nee, ja, also klar, ich meine, aber wenn ich eine neue Technologie ausprobieren möchte, dann eigentlich ganz gerne ohne den Zeitdruck. So ist es bei mir einfach so, dass ich dann mir auch die Zeit nehmen kann, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ich muss delivern um Freitag um 15 Uhr.
Bis jetzt bei den Game Jam
das Feuerwerk starten.
Ja. Es war immer so, der Game Jam fängt an und dann geht Sebi erstmal los, kauft sich 2 Bücher.
Liest die Bücher denn
noch? Liest die Bücher nur durch.
Hat die Bücher am Ende vorgestellt. Hat so eine Buchbesprechung gemacht.
Ja. Hier ist meine Amazon-Review zu diesem Buch.
Ja. Aber er hat alle mit Süßigkeiten bestochen, von daher war das schon okay. Und alle fanden dann doch, was er gemacht hat, ganz toll. Ja.
Nee, aber ich kann das natürlich verstehen. Also wenn man, das ist natürlich immer so ein bisschen, weil einerseits soll man natürlich die Freiheit haben, sich irgendwie mit anderen Technologien auseinanderzusetzen. Aber natürlich steht so ein bisschen auch im Hintergrund immer dieses Ding, ich will natürlich auch am Ende irgendwas vorweisen können, was vielleicht funktioniert. Und das, so ein bisschen Zwiespalt.
Ja.
Aber ich glaube, letztlich muss man sich da vielleicht
selber ein bisschen anders sagen, als Sebi, aber es ist nicht so schlimm.
Doch, was? Du siehst das voll. Also, nochmal bei dem einen Game Jam. Der eine gute Game Jam, da hatten wir 1 Woche Zeit. Das war super.
Eine Woche? Worum ging's denn da? Was hast du denn gemacht?
Da hatten wir doch diese Classic Suite.
Classic Suite. Das haben wir im Game Jam gemacht.
Was ist denn eine Classic Suite für unsere Zuhörer?
Genau, das war nämlich, wo die Leute tatsächlich eine Woche Vorbereitung hatten, designmäßig, und durften ein bisschen vorlaufen. Dann hatten wir eine Woche lang Game Jam, der wurde dann, glaube ich, nochmal verlängert. Irgendwie sowas. Also da war dieser Zeitdruck nicht da. Und das war richtig angenehm, auch um neue Technologien anzuspielen. Und jetzt, wo der Modus ein bisschen geswitcht hat, naja, wir haben anderthalb Tage. Okay, aber ja, das ist dann ein bisschen schwieriger. So, und jetzt, Dennis, deine Pro-Argumentation?
Alles cool. Beispielsweise, weiß ich nicht, in den letzten, an die ich mich aktiv erinnern kann, habe ich dieses komische Ding gebaut, wo ich 9 verschiedene iOS-Geräte miteinander verbunden habe, über hier, wie heißt das bei
Apple? Cool. Ja, okay, das war cool.
Ja.
Dank, was war das? Erzählst du nochmal zu Ende?
Ja, das sollte für Konferenzen sein, praktisch als Display, dass man auf 9 Bildschirmen was Synchronisiertes sieht, irgendwelche Grafiken, Animationen und so weiter. Und man konnte die Devices halt trotzdem drehen, mit Orientierung.
Und das Bild hat trotzdem bestehen weiter funktioniert. Und das ist quasi ein konsistentes Bild
dagegen. Irgendwo drauf tappen und dann ist da was interagiert. Und es war halt praktisch wie eine große Leinwand, nur aufgeteilt auf einzelne unterschiedliche iOS-Geräte praktisch. Ja.
Haben wir davon irgendwie halt Bilder noch oder Videos oder so? Dann können wir es vielleicht da auch noch in die
Wir haben teilen. Davon Videos und Bilder, ja.
Ja. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich das auf ein Bild davon auf Twitter poste.
Auf Twitter, okay. Ja.
Gut. Oder Fabi postet auf
Instagram. Und klar, das war dann schon in meinem iOS-Bereich und keine Ahnung was, aber die ganze drumherum, wie verbinde ich die Geräte miteinander und bla 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 und was mache ich da und synchronisieren und Timestamps hin und her schicken und so, waren dann ja schon neue Sachen. Von daher fand ich das schon cool.
Ja, wahrscheinlich muss, also der Rahmen ist natürlich wichtig, aber man muss sich auch selber so ein bisschen frei, vielleicht von dem Druck dann an der Stelle freimachen. Oder halt einfach so ein bisschen für sich selber die Entscheidung treffen, was möchte man da rausholen. Möchte ich, also ist es die,
ja,
die
Geschwindigkeitschallenge? Es kommt einfach ein bisschen drauf an, auch ein bisschen, also was heißt Glück, aber ich meine, mal ein bisschen in der Gruppe, wo es sehr eine ganz normale App ist, die wir im normalen Rahmen auch haben, wo die Idee das Wichtige ist,
dann bist du
der Entwickler, der es durchsetzen muss, umsetzen muss, und mal ist die Technologie dahinter das Neue und so. Also klar, gibt's Unterschiede.
Ja, das kann ja auch beides sein, wie gesagt. Also ich hatte im letzten Game Jam war beides bei mir, Technologie und Produkt irgendwie neu, und ich glaube, ich gebe einfach einen Tipp, einfach mal auszuprobieren, einfach mal mit einer neuen Technologie was umzusetzen, weil zumindest habe ich am Anfang gedacht, das schaffe ich auf keinen Fall in anderthalb Tagen. Natürlich wurde auch der erste Tag dann relativ lang und spät, aber ist irgendwie cool, dann immer zu sehen, was man am Ende dann doch auch irgendwie rausholen kann. Selbst wenn ich jetzt eine altbewährte Technologie genommen hätte, wären jetzt vielleicht 3 Features mehr rausgekommen, die hätten aber für den Prototypen am Ende keinen großen Unterschied gemacht. Also wir haben so einen Bomberman gebaut, und ob ich da jetzt am Ende noch, wir hatten irgendwie ein paar Bots, gegen die ich gespielt habe, ob ich da jetzt noch wirklich gegen jemanden echten spielen kann, wäre dann jetzt auch egal gewesen. Also das Spielgefühl hat man trotzdem mitbekommen.
Ja, genau, ich muss auch sagen, das macht mir auch immer in der ganzen Sache sehr viel Spaß, jetzt auch auch als Nicht-Entwickler dann eben zu gucken, was kann ich irgendwie beitragen. So bei dem ersten Game Jam habe ich mit Martin zusammen so ein Musikspiel gebaut, wo ich dann irgendwie so Pixel-Art-Animationen gemacht habe und wir uns gemeinsam überlegt haben, wie können wir irgendwie aus Excel-Tabellen einen Level-Editor bauen und lauter so Sachen. Und irgendwie das war dann irgendwie auch sehr cool, dann immer zu versuchen, okay, wie kann man irgendwie pragmatische Lösungen finden, um irgendwie möglichst schnell irgendwas auf die Beine zu bekommen.
Und Game Jam ist ja jetzt bei uns so ein bisschen interner Begriff, ne? Also ich glaube, alle anderen reden da immer von Hackathons drüber, bei uns sind so explizit Spiele, und für die Leute, die jetzt auch in ihrer Firma, wir haben ja das Glück, auch diese Game Jams bei uns in der Firma ausrichten zu können während unserer Arbeitszeit, aber so Hackathons gibt's ja auch echt ganz oft ausgerichtet, irgendwie an Wochenenden von
Game Jams Firmen aber auch, oder? Ne? Also es gibt richtig viele Game Jams inzwischen, es gibt auch so welche globale, wo du dich halt irgendwie dann auch gemeinsam anmelden kannst und dann irgendwie am Ende auch abgestimmt wird. Der Ludum Dare ist da, glaube ich, der größte und bekannteste in dem Bereich.
Wie heißt der?
Ludum Dare. Kann ich auch mal die Shownotes packen. Und was ich sehr cool finde, was, glaube ich, auch bestimmt total Spaß macht, es gibt einen Game Jam, der nennt sich Train Jam. Und da fahren sie irgendwie, da starten sie, ich weiß nicht mehr, ob von Westen nach Osten oder Osten nach Westen, auf jeden Fall fahren sie mit einem Zug einmal quer durch die USA. Und
durch Berlin.
Bitte?
Durch Berlin. Mit der U-Bahn.
Ja, genau. Nee, die fahren irgendwie einmal quer durch die USA und
haben die Internet?
Und bauen da.
Die fahren zur Game Developer Conference nach San Francisco.
Ah, genau, die fahren zur GDC zusammen und machen einen Game Jam auf dem Weg dahin, eben in diesem Zug. Und das soll wohl irgendwie auch ganz cool sein. Da habe ich sehr positive Sachen drüber gehört, was die
Atmosphäre angeht und so. Sieht gut aus.
Ich glaube, das ist ein ähnliches Problem wie mit der Nordic.js, dass die Tickets sehr schnell weg sind. Aber
ein Coding-Kreuzfahrtschiff wäre doch auch schön. Eine Coding-Cruise.
Ja. Okay, wir haben noch ein paar gute Ideen auf jeden Fall.
Ja. Genau. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja.
Ich glaube, dann haben wir den Großteil von unseren besten Empfehlungen zur Weiterbildung durch, oder?
Ja. Also, ich meine. Ich denke, YouTube kann man vielleicht noch ganz kurz nennen. Das ist tatsächlich was, ich glaube, was vielleicht,
Also
da wäre niemand drauf gekommen.
Genau, weil auf die Idee kommt man einfach sonst nicht. Das muss man Leuten immer mal sagen.
Es gibt was?
YouTube kannst übrigens du auch.
Die, wie ist nochmal die,
die URL dafür? Ja, gut, YouTube kennt ihr vielleicht, aber
aus Film und Fernsehen.
Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele sehr gute
Videos. Es gibt tolle Videos. Der Sebi und ich haben uns gerade das Video JavaScript Pro Tipps rausgesucht. Da werden wir jetzt nochmal richtige Profis und gucken uns danach nochmal an, oder? Das wäre endlich was lernen.
Da wollte ich auch den einen Kerl empfehlen, warte mal. Den Erfinder, den Urvater von
YouTube. Ist das
von
vielleicht YouTube? Schon dein Pick des Tages?
Den Erfinder von YouTube.
Herr Google.
Herr Dr. Google.
Wollte, ach Mann, oh, ihr seid
ist ja. Auch aufgekauft,
ich wollte ja. Douglas Crockford empfehlen, der
Google was?
JavaScript, ach so, YouTube.
YouTube ist gekauft worden von
Urvater. Okay. So, haben wir jetzt?
Nein.
Haben wir nicht.
Wir haben uns, wir führen Parallelunterhaltung, was glaube ich für einen Podcast sehr angenehm ist. Was hattest du gesagt?
Kannst ich sagte nur Douglas Crockford.
Douglas Crockford. Als okay. Für gute YouTube-Videos.
Ja. Zu welchem Thema?
Fand ich JavaScript.
JavaScript,
okay. Fand ich sehr schön mit Insights, auch wie sie die Sprache weiter shapen und dagegen gegen die W3C die Leute vom W3C sich damit abstimmen müssen und wie dann diese Entscheidungsfindung eigentlich ist, warum JavaScript sich so entwickelt, wie es sich entwickelt. Das fand ich irgendwie ziemlich cool, einfach das von ihm zu hören.
Okay. Können wir vielleicht mal den Channel von ihm dann auch in die Shownotes packen, oder?
Ja.
Wenn er einen expliziten Channel hat. Mhm. Und ja, was wir jetzt noch gar nicht auch noch hatten, ist ja auch das Thema Blogs, ne? Also ja. Konnte sich Blogs lesen zum Coding. Es sind zwei, die ich auf jeden Fall immer so auf meiner Hotlist habe, die ich mir anschaue. Ist einmal Coding Horror von dem Founder von Stack Overflow, Jeff Atwood. Den finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Der postet nicht so oft, aber hat eher ein bisschen allgemeinere Themen auch so, jetzt nicht unbedingt immer so alles so Coding-spezifisch, aber ansonsten auch so, wir hatten ja vorher auch Thema Clean Code von Uncle Bob, der Blogs sind auf jeden Fall zwei, in die ich auf jeden Fall immer wieder reinschaue und gut, ansonsten halt durch Dr. Google kommt man auf verschiedene Blogs, aber das sind auf jeden Fall zwei, die ich eigentlich immer in meinen Bookmarks habe und ab und zu mal draufgehe, also Clean Coder Blog und Coding Horror sind zwei, die ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen kann.
Coding Horror bin ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber gestoßen und fand die Sachen immer extrem hochwertig und gut geschrieben, die da drauf waren.
Ja, wie gesagt, ist halt nicht jetzt immer nur so zum Coding allgemein. Ich glaube, sein letzter Beitrag ist jetzt hier, What does Stack Overflow want to be when it grows up? Und hat halt so auch mal ein bisschen philosophischere Themen so über uns, so Coding-Ethik und sowas. Wirklich sehr, sehr cool.
Ja, cool. Habt ihr noch irgendwelche Blogs, die irgendwie regelmäßig checkt rund um Entwicklung? Nein. Gut. Nee. Kopfschütteln ist immer auch.
Die Texte
funktioniert
sind
auch sehr gut.
Ist für den Podcast besonders gut.
Ja. Die Texte sind im Sebi zu kurz. Er liest nur sehr lange Texte.
Ich muss so die Closed Captions und die Untertitel machen.
Ja.
Dennis und Sebi schütteln mit dem Kopf. Ja. Leise lächelnd.
Laut lächelnd.
Okay.
Ja. Ich hoffe, das waren ein paar. Du hast noch was, Dennis?
Nee. Okay.
Er wollte
ein bisschen Jingle machen.
Okay.
Ja. Gibt's denn eigentlich einen Jingle diesmal?
Bitte?
Ich hab die letzte Folge nicht.
Ach so,
das ist die Folge nicht angehört und nicht reingeskippt. Ich weiß gar nicht, ob es einen Jingle gab.
Doch.
Hast du gehört den von?
Ich hab den Jingle gehört.
Den Jingle hast du gehört?
Mhm.
Ja, und jetzt gerade während wir drüber reden, läuft er sogar wieder im Hintergrund.
Das wird der Jingle.
Der, hör doch mal hin.
Noch besser als letzte Woche.
Dann ist der gleiche.
Habe ich mich geoutet.
Ja.
Und damit kommen wir zum.
Meines Mist hat nicht geklappt. Ich wollte ein Schweinegeräusch machen.
Ich dachte gerade, du musst die Nase hochziehen. Okay, probier das mal.
Dennis und ich sind nämlich krank. Ich dachte, wir haben dich schon angesteckt in der kurzen Zeit des Podcasts.
Ja, genau. Das war jetzt, ich dachte, das ist der richtige Moment, um darauf hinzuweisen. Genau. Das wollte ich machen.
Vielleicht sollten wir das jetzt auch einspielen und nicht mehr live machen. Das ist,
ja, ich vorproduziere das. Ja, wir kommen zum Pick of the Day. Unserem tollen Segment mit tollen Empfehlungen für unsere tollen Zuhörer.
Meinst du, wir müssten den Zuhörern erklären? Also, ich meine, wir haben das einmalig mit dem Witz erklärt, aber irgendwie zwischendurch.
Ja, erklär die Witze. Witze erklären ist immer gut.
Nein.
Okay.
Dann sind es
gut. Ich habe ja in der letzten Folge behauptet, ich hätte nie gesagt, dass wir das so nennen. Und dann habe ich nochmal die bevor wir quasi losgesagt haben bei dem letzten Podcast hatten, hatte ich ein kleines bisschen vorher aufgenommen, habe ich original das einfach selber genauso gesagt und hatte die, hab dich dann abgebremst und gesagt, ich habe das nie so genannt. ja,
also auf jeden Fall,
Pick of the Day.
Das genau. Schwein des Tages.
Ja.
Wer fängt an?
Ich.
Sorry.
Ja, komm, hau einen raus. Dein Platz 1.
Dennis.
Von 1.
Ah, ich wollte gerade sagen.
Alle anderen Podcasts machen immer so Top 5 und so, deswegen ja, dachte ich, das passt jetzt.
Ja, ich habe sogar, hab sogar noch einen in der Hinterhand für das nächste Mal.
Echt?
Schon.
Ja. Machst du zwei heute?
Oder ich könnte auch, doch, ich mache zwei. Sie passen thematisch gut zusammen. Achtung.
Komm, raus.
Dann Platz 1. Beides mal wieder für iOS und so, nachdem ich das letzte Mal so böse über die Farbe des iPhones geredet habe. Diesmal zwei positive Sachen. Alle, die ein iPhone 6S oder später haben, sollten sich der Funktion bewusst sein, dass man die Tastatur durch einen 3D...
So, ja, hier sind Mario und Dennis nochmal aus der Zukunft, weil bei der ersten Aufnahme ist leider irgendwas schiefgegangen und auf nicht schöne Art und Weise klingen unsere Stimmen sehr robotisch und nicht wirklich verständlich. Deswegen habe ich Dennis nochmal kurz hergeholt, dass er uns nochmal ganz kurz seinen Pick of the Day erklären kann.
Pick of the Day.
Mhm.
Ja.
Und zwar?
Das mache ich sehr gerne. Ich habe zwei, aber der zweite ist, glaube ich, ganz normal in der Aufnahme. Deswegen werde ich nur den ersten wiederholen.
Da hat sich die Aufnahme dann wieder und selbst repariert.
Das genau, im Nachhinein würde ich eigentlich sogar beide umdrehen. Aber wie dem auch sei, ich wollte erklären, für alle, die ein iPhone 6S oder später haben und die 3D-Touch-Funktion besitzen. Das heißt, wenn man fest auf das Display drückt, hat man hier und da andere Funktionen. Und die wichtigste Funktion, wo ich es wirklich täglich immer nutze, ist das Keyboard. Also während einer Texteingabe kann man feste auf die Tastatur drücken und dann hat man praktisch ein Trackpad, so wie bei einem Computer auch, und kann dann den Cursor hin und her swipen, was halt einfach ziemlich cool ist. Und jetzt noch der Pro-Tipp obendrauf, wenn man dann nochmal feste drückt, kann man sogar Worte markieren und dann, also oder auch ganze Sätze markieren, wenn man danach dann weiter swipet. Ist also für die Textbearbeitung, wenn man Nachrichten schreibt oder kleine Notizen verfasst oder sowas, essentiell für mich. War auch einer der Gründe, warum ich erst das iPhone 10R nicht haben wollte, obwohl ich die Farben schön fand. Ich habe aber gelesen, dass Apple dafür sogar extra fürs Keyboard so eine Sonderfunktion gebaut hat, dass man irgendwie lange draufdrücken kann. Habe ich noch nie selbst live benutzt, aber geht wohl irgendwie auch. Aber ist auf jeden Fall, will ich nicht mehr missen, benutze ich jeden Tag mehrmals. Ja. Ist ziemlich cool.
Ja, absolut. Ich glaube, du hast das auch irgendwie, du warst derjenige, der das hier unter den Kollegen so weit verbreitet hat, dieses Wissen. Und ich habe das inzwischen auch schon an ein paar Leute weitergegeben und das ist jedes Mal ein absoluter Hit. Und das war nur das mit dem Cursor hin und her bewegen und dass man tatsächlich damit auch noch markieren kann, das wusste ich.
Bis, ja. Man muss nämlich auch nicht feste gedrückt lassen. Ich glaube, das ist nämlich man kann einmal feste drücken, dann ist man in diesem Modus, dann kann man den Finger wieder ein bisschen zurücknehmen und dann kann man nämlich nochmal feste drücken für das Markieren.
Sehr cool.
Also, alles klar.
Damit diesen einen Schub
und gleich sind wir wieder ganz normal im Gespräch. Platz 2. Dramaturgie üben wir noch. Eine Kollegin, Julia, kam die Woche zu mir und fragte, ob einer ein kabelloses Ladegerät hat für ihr iPhone, weil die Ladebuchse würde nicht mehr funktionieren. Dann haben wir danach geguckt und gesucht und dann habe ich aber vorher nochmal versucht, ein ganz normales Kabel in das iPhone reinzustecken und habe festgestellt, nee, funktioniert tatsächlich nicht so richtig. Ist eine typische Sache bei iPhones. Irgendwann hat man das Gefühl, dass dieses Klacken, dieses Coole, wenn man das Ding da reinschiebt und es richtig fest sitzt, das ist irgendwann nicht mehr so. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Tipp. Man nimmt sich die Büroklappe und pult ein bisschen in dieser Ladebuchse raus und da kommt in der Regel massig Dreck raus, was man eigentlich nicht denkt und was man nicht sieht. Und wenn das dann ist, dann hält es wieder richtig fest, das Kabel. Man kann am Kabel praktisch das iPhone um sich rumschleudern. Und es hat auch da funktioniert.
Ja.
Also von der Apple-Reparatur abgewendet und die Ladebuchse einfach mal sauber gemacht.
Dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen, würde aber ergänzen, idealerweise vielleicht nicht eine Büroklammer nehmen, sondern einen Holzzahnstocher oder so. Weil wenn man ein bisschen das zu wild betreibt, kann man, glaube ich, sonst ein bisschen die Kontakte da drin kaputt machen.
Also ich habe es gestern ganz schön wild gemacht.
Okay.
Und es hat funktioniert.
Gut. Also wenn man nicht wüsste, worüber ihr redet, ich sag's euch.
Klebt da alles.
Aber der Trick funktioniert nicht nur für die Ladebuchse, sondern auch die Mutter meiner Freundin hat ein Jahr lang mit ihrem iPhone den Lautsprecher benutzt und nur über Lautsprecher telefoniert, weil sie sagt, hat ihre Ohrmuschel ist kaputt des Telefons. Naja, und da war einfach auch nur so viel Dreck drauf, dass sie einfach nichts mehr gehört hat, weil der Dreck die ganze Ohrmuschel einfach zugemacht hat. Also auch da funktioniert der Trick, mit einem Zahnstocher reingehen und ein bisschen sauber
machen. Also generell wascht hin und wieder mal eure Handys.
Ja. Ja. Hygiene ist wichtig.
Genau. Ab iPhone wie viel höher darf man das auch unter Wasser machen? Oder egal. Ihr wisst das schon.
Die Story erzählen wir das nächste Mal.
Genau.
Okay, gut. Dann mache ich weiter.
Fabi.
Mein Platz 1 und Pick of the Day ist, jetzt muss ich mir entscheiden, welchen ich nehme. Ich nehme...
Er hat auch mehrere.
Ja, die Applikation Paste. Kennt ihr Paste für macOS? Sehr cool. Eigentlich einfach nur eine Zwischenablage, die sich alles speichert, was du in deiner Zwischenablage kopiert hast. Also was du natürlich auch aus irgendwelchen IDEs kennst. Aber dann hast du einen Shortcut, Command-Shift-V, und dann ploppt ein kleines Fenster auf und du siehst alle deine Copies, die du so in der letzten Zeit gemacht hast, und kannst einfach entscheiden, welchen du da jetzt nimmst. Ist immer ganz nett, auch irgendwie um Codeschnipsel mal schnell sich zu kopieren und irgendwie mehrere sich mal kurz in die Zwischenablage zu legen. Ist ein ganz nettes Tool und ja, hat mir schon ein paar Mal geholfen.
Ja, super.
Das ist cool.
Kostet die was?
Gucke ich mal parallel nach.
Weil ich habe nämlich, ich habe auch so eine, die heißt Flycut. Also auch einfach nur eine Zwischenablage, die mehrere Sachen speichert. Sollte jeder haben.
Ja, finde ich.
Klingt auf jeden Fall extrem sinnvoll. Also für mich habe ich noch nie vermisst.
Ach komm.
Ja, wirklich so.
Dann hat Sebi doch deine Bücher.
Sebi. Da gibt es gar kein Buch drüber.
Ja. In Büchern gibt's auch kein, Copy and Paste, ja. Da brauche ich es auch nicht auf meinem Mac. Genau. Ich copy paste aus meinem Kopf.
Ja, wie kann ich das dann da rauscopy?
Wer hat letztens die Geschichte erzählt, von der die zwei Bildschirme ineinander gestellt haben, um was abzuschreiben? Am gleichen Computer, weil sie Copy and Paste nicht kannte. Und hat irgendwie ein Dokument abgetippt. Okay.
Ich meine, ja. Und wenn die jetzt noch die App
zwei Fenster auf dem Computer nebeneinander.
Ja, ja, zwei Fenster am Computer nebeneinander.
Oh, wie schön.
Mhm.
Ja. Gut. Dann, also mein
Baby, was hast du für uns?
Ich bei weitem natürlich nicht so glorreich wie die fantastischen Vorschläge. Ich habe am Sonntagmorgen eine YouTube-Zeitreise gemacht und die Sendung Supermarket Sweep auf YouTube geguckt aus den 80ern.
Supermarket Sweep.
Ja, da sind so drei Teams und es geht darum, irgendwelche Artikel in dem Supermarkt zu finden. Und dann rennen die da so durch die Gänge und alle, die richtig gefunden haben und die Rätsel gelöst haben, die dürfen sie dann behalten.
Okay.
Ich fand's lustig.
Und das war cool?
Das war interessant, ja.
Auch. Alles klar.
Gut. Ist notiert.
Ja. Ja. Und direkt in den Müll geworfen. War richtig gut, ja.
Das ist nicht in deiner Copy and Paste History, die 150.000
Einträge hat. Paste war leider geradeaus, als ich mir das in die Zwischenablage genommen habe. Es ist leider weg. Ach,
gleich doof. Nach Death 0 gepastet. Okay.
Ich habe ein Pick of the Day, der wahrscheinlich eher für die Eltern, die Kinder schon haben, das, was die bei den meisten Eltern der Fall ist. Interessant ist. Würde ich empfehlen, zeigt euren Kindern, falls sie vielleicht schon, keine Ahnung, sagen wir mal 4 Jahre plus sind oder so, mal die Band Deine Freunde, heißen die. Die machen tatsächlich ziemlich coole Musik. Die machen so ein bisschen so im Stile von, ja, ich würde sagen, so ähnlich wie vielleicht Fettes Brot oder Fanta 4 oder so, halt so ein bisschen in der Richtung. Tatsächlich ziemlich gut produzierte, meistens so Rap-Pop-mäßige Sachen. Und ich war da vor jetzt 3 Wochen oder so, war ich da auf einem Konzert mit meinen Kids und das war richtig geil. Das war absoluter Hammer. Die haben so einen Spaß gehabt und das war echt, war sehr interessant. So war es einfach, weil so Kindermusik, ohne jetzt Kindermusikleuten zu nahe zu treten, aber finde ich in den meisten Fällen ziemlich scheiße. Jetzt muss ich wieder einen Explicit Tag dran machen.
Auch Rolf Zukowski.
Gerade den. Nein, ich weiß nicht, der hat ein paar ganz nette Lieder, aber ich finde, oft ist das so, löst das bei mir so Fremdschamgefühle aus, wenn ich so Kindermusik höre. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Dafür kann ich noch fast jeden Song von Rolf Zukowski geben.
Ja.
Ich denke mal, die müssen irgendwie Drogen nehmen, um das zu schreiben.
Bis vor 2 Jahren hast du die auch alle noch gehört, Fabi.
Ach, man hört die nicht mehr? Hört man die nur noch als... Warte, aber Zebrastreifen kann ich... Der ist gut.
Sing doch mal.
Nee, ich lasse das, glaube ich, doch dann lieber.
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Deine Freunde, ziemlich cool. Wir haben auch tatsächlich, ich war da auch mit meiner Frau auch mit dabei und noch die Mama mit ihren 2 Söhnen auch und wir haben auch echt ziemlich Spaß gehabt dabei. Ist ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen.
Cool.
Cool. So, dann kann ich auch empfehlen, wir haben es vorhin schon mal genannt, ich nenne es noch einmal ganz schnell. Nächsten Montag, 10.12. Hier bei Lotum Mittenheim kommt der Peter Gröner vorbei, um einen Vortrag über Progressive Web Apps zu halten. Dann kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen, den Podcast anderen Leuten zu empfehlen, von denen ihr glaubt, dass er für sie interessant sein könnte.
Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Ebenfalls drüber freuen würden wir uns, wenn ihr uns eine iTunes-Bewertung schreibt. Idealerweise natürlich eine, die
ehrlich ist.
Gut ist. Beides? Am besten beides.
Nein, die ehrlich ist.
Ja, die ehrlich muss, ist. Genau, also tatsächlich muss, auch, wenn euch irgendwelche Sachen aufgefallen sind, die euch nicht so gut gefallen haben, dann könnt ihr das auch in der Bewertung sagen. Noch besser gefallen würde uns aber, wenn ihr uns das in einer E-Mail schreibt, zum Beispiel an mobilfunk@lotum.de, oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen unter @mobilfunk_pod und dort könnt ihr uns auch gerne jederzeit wissen lassen, falls wir irgendwas falsch erzählt haben. Vielleicht, wenn es eklatant falsch war, können wir es sogar in der folgenden kommenden Folge dann korrigieren. Wobei das wahrscheinlich ein Fass ist, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man das nicht aufmacht, sonst ist das irgendwann die nächste Folge immer noch Korrekturen von der Folge davor. Oder könnt ihr uns natürlich auch gerne generell irgendwie Feedback geben. Und wir versuchen da auch ein bisschen aktiver zu sein. Ja, genau. Ich glaube, das war's. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein.
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 Super. Dann Nein. hören wir uns wieder schon ausnahmsweise nächste Woche mit der Sonderfolge gemeinsam mit Peter Kröner. Und bis dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
Macht's
ein
gut.
Schönes Wochenende.
Tschö.
Ciao.
Tschüss.
Zebrastreifen.
Wie geht das weiter?
Was?
Das? Ich gehe. Rolf Zukowski.
Weihnachtsbäckerei auch von dem?
Ja, alle guten Songs sind von Rolf Zukowski.
Gut.